Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber, wie gewohnt, Holstein-Experte Andreas Geidel, Opa.
Ja, moin moin Niklas.
Grüß dich, schön, dass du da bist. Nach dem besten Zweitligastart aller Zeiten
ever
von Holstein. Mit 2 Siegen in 2 Spielen.
Ja,
hätte man auch nicht unbedingt gedacht.
Wie schön ist das denn, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also man hätte es nicht unbedingt gedacht, nicht, dass die 2 Spiele am Stück gewinnen zum Saisonbeginn, sondern dass das noch nie geschehen ist.
Ja, das ist in der Tat, das hat man irgendwie wohl im Zuge des Nichtvollbringens dieser großen Leistung irgendwie verdrängt, sag ich mal so. Ist mir jetzt auch nicht so bewusst, aber in der Tat, es ist ja so, wie es ist.
Ja, so sieht's aus. Und schon mal schön, kleiner Blick auf die Tabelle, macht ja den Fans und Störche-Guckern immer ein bisschen Spaß, ne?
Logo ist auch schön. Ja. Man guckt ja lieber nach oben in der Tabelle als nach unten. Jetzt muss man natürlich
Ruhe
bewahren.
Jetzt
und
kommst du wieder und fängst alles ein.
6 Punkte zugunsten einer sorgenfreien Saison. So, und das ist ja schon mal was.
Auf jeden Fall.
Na, darauf kann man aufbauen. Irgendwo,
guter Grundstock. Ne? Und wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, Fürth ist wahrscheinlich schon eher ein Gradmesser als ein bisschen kriselnde Braunschweiger, sag ich mal, nach den Abgängen. Und in der Tat, es war ein interessantes Spiel, in dem Fürth durchaus schon früher hätte in Führung gehen können. Freistoß von Julian Green zum Beispiel da an die Latte, gab es einige Situationen, ein Kopfball, den Thomas Dehne richtig stark aus der Ecke noch unten raus kratzt. Und dann brauchte das Kleeblatt so ein krummes Ding irgendwie zur Führung, ne?
Ja, wobei, ich sag mal so, also auf das krumme Ding können wir gleich noch zu sprechen kommen, Siege einzutüten, braucht es eben auch Spielglück. Und das ist eben halt so. Und manchmal kommen eben solche Situationen wie bei dem Querlattenfreistoß da an die Unterkante von Julian Green, gehören halt dazu. Und dass dann unser Torwart Thomas Dehne noch vorm Spiel Augenmaß bewiesen hat ja. Und im Verbund mit Torwarttrainer Patrick Borger und einigen Greenkeepern da die Latte noch ein bisschen, den Pfosten ein bisschen, ein paar Zentimeter oder nicht ein paar Zentimeter, also sehr geringfügig in den Boden noch weiter versenkt hat und dadurch, dass die Latte wieder in der Waagerechten stand oder lag, 2 Zentimeter höher, wäre der Ball wahrscheinlich von der Unterkante der Latte ins Tor gesprungen, ja. Hinter die Linie, so ist er nach vorne weggesprungen, das nenne ich dann mal Spielglück und das gehört aber dazu. Das ist einfach so.
Ich erinnere mich irgendwie mit einem Tor, gab es im Holsteinstadion schon mal, es ist echt lange her, also bestimmt, keine Ahnung, 15, 20 Jahre, da war es glaube ich das andere Tor, vor der damals noch offenen Kurve, Ostkurve, da war das glaube ich mal zu niedrig. Und da hat man irgendwann im Zuge, ich krieg das nicht mehr ganz zusammen, ich habe dann nur mal drüber nachgedacht, hat es aber auch auf die Schnelle nicht gefunden. Gab es wohl sehr viele Lattentreffer und dann guckte man mal nach und dann war dieses Tor zu niedrig. War keine 2,44 hoch, wie es sein soll, sondern ein paar Zentimeter drunter. Ich Rechercheauftrag nochmal für die nächste Woche, gucke ich nochmal nach. Aber jetzt war es dann ein bisschen zu hoch, weil ein bisschen Dreck da in dieser Muffe da im Boden oder wie auch immer drin war. Thomas Dehne mit der eingebauten Wasserwaage vorm inneren Auge hat das sofort gesehen.
Ja, der Gästetrainer Alexander Zorniger machte nach dem Spiel seinem Namen alle Ehre.
Absolut.
Und war sehr gereizt. War jetzt wohl nicht die Möglichkeit noch von Holsteins Seite irgendwie ihm noch einen beizupulen für die Rückfahrt, dass das. Das hätte ich mir ja gegönnt dann noch. Mensch, das ist aber auch Pech gewesen. Jetzt hat unser Torwart da noch mit der Latte da, weißt du. Manchmal kommen aber auch Sachen, weißt du, auf diese Art. Und ich glaube, dann wäre der im HB-Männchen-Style durch die Gegend gehüpft.
Ja, aber Marcel Rapp hat es in der Pressekonferenz ja charmant gekontert.
Ja.
Hätte er gehalten. Ja, das stimmt. Das sah ein bisschen komisch aus. Der war sehr angefressen.
Ja.
Ne? Allerdings. Denn
Sportchef Susi übrigens auch. Der war nach dem Spiel in der Mixzone, war der gar nicht mehr aufzuhalten. Dann hat er den Schiedsrichter als Übeltäter der ganzen Malaise ausgemacht und ist dem sogar noch der Wut entbrannt, aber auf Einladung des Schiedsrichters mit in eine Kabine gefeucht, damit da in der Mixzone da nicht allgemeines Tohuwabohu entsteht. Und was da nun besprochen worden ist, weiß ich nicht, aber ich mutmaße jetzt mal, dass es auch um den Elfmeter gegangen ist, den der Fürther Keeper Urbich vermeintlich an dem Kieler neuen Kieler Publikumsliebling Schutu Maschinu verübt haben soll. Wir legen mal den Mantel des Schweigens darüber. Es war Elfmeter, der VAR hat nicht eingegriffen, also kann es keine grobe Fehlentscheidung gewesen sein. Basta.
Ja. Sehe ich tatsächlich aber auch so. Also wenn man, je öfter man es anguckt, desto weniger wird es Elfmeter tatsächlich. Aber ich glaube auch keine krasse Fehlentscheidung. Also
ja, das ist eben halt bei der Geschwindigkeit, das weiß ich, jeder brauchst du nur einen kleinen Tick und jeder ausgebuffte Stürmer nimmt natürlich die kleinste Berührung an und fällt dann spektakulär und kann man immer auf das Tempo, die Geschwindigkeit des Laufes dann zurückführen. Und also es war keine krasse Fehlentscheidung, aber es war schon grenzwertig, sagen wir mal. Also.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das erste Geschenk hat Holstein selbst verteilt, nämlich zur Fürther Führung. Unglückliche Situation, ne? Also Laufduell, Colin Kleine-Bekel wild gestikulierend, dass Thomas Dehne doch rauskommen möge und den Ball irgendwie schlagen. Und zum Schlagen ist es dann nicht gekommen, geht ein bisschen komisch runter. Man dachte erst, er rutscht weg. Ich glaube nicht, dass er wegrutscht, sondern macht so eine eingegrätschte Klärungsaktion irgendwie und trifft dann damit ausgerechnet Branimir Gota, wahrscheinlich der einzige Fürther in dieser Situation, der aus guten 40 Metern.
Ja, einer der ganz wenigen Wiese in der zweiten Liga, der das schafft, ne? Nicht nur in Fürth. So viele fallen mir da jetzt nicht ein, ne? Vielleicht Laszlo Benisch im Moment noch oder sowas, aber dann wird es aber auch schon eng irgendwo.
Ja, das stimmt, der dann aufs leere Tor einschiebt zur Führung. Aber für mich beeindruckend zu sehen, dass diese Mannschaft, die ja nun wirklich vor allen Dingen von der Abwehrkette oder so über verhältnismäßig geringe Erfahrung auf diesem Niveau verfügt, dann damit umgegangen ist, ne? Einfach weitergemacht.
Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Also wirklich, muss man wirklich sagen, zu dem Knickschuss oder Knickschussversuch von Thomas Dehne sei noch mal angemerkt, dass so jedenfalls hat Torwarttrainer Patrick Borger das hinterher noch mal versucht zu erklären. Eigentlich ist es so, dass wenn der Verteidiger ins Laufduell geht mit dem gegnerischen Stürmer und jetzt wirklich eine gute Chance hat, die Pille auch wegzuballern oder was auch immer wegzugrätschen, dann ist der Torwart eigentlich angehalten, reserviert zu sein mit dem Rauskommen. Aber in dieser Situation war natürlich genau so eine Gemengelage, komme ich jetzt raus als Torwart, macht der Verteidiger das für mich klar, so und Kleine Bekel hat mit seinen 20 Jahren gedacht, so, das ist ein Ball für den Keeper. Und dadurch ist dieses, sag ich mal, es war ja kein Missverständnis, es war eine Abstimmungsproblematik oder irgend sowas zustande gekommen. Und nochmal, wenn Thomas Dehne, den hat er ja nachher selbst gesagt, wenn ich den nochmal auf die Tribüne pöle, dann passiert hier gar nichts irgendwo. Ja. Ne? Und da hat er sich falsch entschieden. Und hat aber auch hinterher erzählt, und das zeigt auch, wie extrem intakt die Mannschaft ist, dass der Colin Kleine-Bekel mit seinen 20 Lenzen direkt danach zu ihm hergekommen und hat gesagt, scheiß drauf, passiert im Fußball, biegen wir gleich wieder um. 8 Minuten später war das denn aus den Worten dann auch zählbare Taten gefolgt.
Ja, so sieht's aus. Und dann
Da kommen wir auf die Deckung. Mhm. Also wirklich, wir können ja nicht in die Zukunft schauen. Das ist ja jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein oder sowas, aber wir nehmen jetzt einfach den Ist-Zustand und das, was jetzt in dieser noch jungen Saison passiert ist, das ist für mich sensationell, muss ich wirklich sagen. Also bei aller Zuversicht und Optimismus, der vielleicht aus der Saisonvorbereitung erwachsen durfte, gerade was das Defensivverhalten im Kollektiv anbelangt, dass dann im Spiel gegen Fürth, die am ersten Spieltag 5:0 gegen Paderborn gewonnen haben und dabei doch teilweise wirklich auch zwar in Überzahl, sehr frühzeitig, aber trotzdem auch super Kombinationsfußball dahingelegt haben, kaltschnäuzig vorm Tor waren, dass da in diesem Spiel, vor diesem Spiel ausgerechnet, fällt der als Abwehrchef ausgemachte Karl Johansson raus. Erst hieß es ja Kniebeschwerden, jetzt ist die Diagnose ja klar, leichter Meniskusschaden, Pause schätze ich mal zwischen 4 bis 6 Wochen oder sowas, dann dürfte er auch wieder auf der Koppel stehen, wenn da nichts irgendwie dazwischen kommt, noch verletzungsbedingt. Aber der fällt jetzt ausgehend in diesem Spiel aus, der Anker sozusagen, an dem sich vermeintlich alle aufrichten sollen. Stattdessen spielt in der Mitte einer Dreierkette Colin Kleine-Bekel. Jetzt hat der junge Mann nicht fehlerfrei gespielt. Aber er hat, also nehmen wir mal diese Abstimmungsproblematik, die eben erwähnte bereits, nehmen wir mal raus. Ansonsten war das super abgeklärt. Mhm. Er hat nicht jeden Zweikampf gewonnen, muss er auch nicht. Er hat keinen riskanten Fehlpass gespielt oder keinen Fehlpass in der riskanten Zone gespielt. Alles abgelaufen, weggeköpft, was für ihn. Also wirklich eine äußerst solide und abgezockte Leistung. Daneben anstehen dann mit Marvin Schulz und Marco Komenda, die dann in die Startformation gerückt sind, zwei abgezocktere, erprobtere Abwehrspieler, die im Trio haben das wunderbar gemanagt. Auf den Flanken, auf beiden, auf den Außenbahnen, flankiert von Jonas Sterner, 21, und auf der linken Seite Thomas Rothe, 18. Das muss man davor auf der 6 mit Kapitän Philipp Sander zusammen, Marco Ivicic, 21. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber das wird noch besser, denn die letzten Minuten, wo man dachte, Mensch, das könnte ja noch mal eng werden, weil Fürth ja alles nach vorne geschmissen hat, wechselt Marcel Rapp, Lasse Rosenbohm ein, 20 glaube ich oder sowas, ne, für Marvin Schulz. Dann standen da mit Sterner, Rosenbohm, Kleine Bekel, Komenda und Rothe in der Kette hinten drin. Also, und es passierte nichts mehr.
Ja, ja.
Also, ganz ehrlich, da werden auch wieder Rückschläge kommen. Das ist doch ganz klar. Die werden ja nicht verlustpunktfrei durch die Saison gehen. Und das ist auch alles, wie gesagt, 6 Punkte schon mal im Stock für eine sorgenfreie Saison. Alles schön den Ball flach halten. Aber über diese beiden, schon in Braunschweig, aber auch über diesen Defensivvortrag gegen Greuther Fürth, da muss ich wirklich sagen, Chapeau.
Ja.
Super.
Absolut. Ich finde auch, also nicht nur defensiv auch, aber die gesamte Mannschaft, ne? Also dieses Selbstverständnis.
Ja.
Dieses auch nach so einem krummen Ding, einfach zu sagen, hat der Philipp Sander auch hinterher erzählt, so sie haben sich halt einmal in die Augen geguckt und gesagt, ja, so was kann passieren, ne? Scheiße, irgendwie krumm, merkwürdig, ja, scheißegal, wir machen jetzt weiter. Und dann machst du weiter, dann kommen mit Holpi und Simakala noch zwei von der Bank, die ordentlich Schwung reinbringen, ne? Also Holpi auch sofort wieder on fire, genau wie das ja auch in Braunschweig eigentlich schon der Fall war. Also der scheint da auch irgendwie seine 30, 35 Minuten Joker-Rolle irgendwie gefunden zu haben und ist ja,
wenn das Ergebnis stimmt,
ja,
fügt sich vieles zusammen, was vielleicht sonst ansonsten im Negativfall Konfliktpotenzial hätte, ne?
Genau. Und Simakala an beiden Toren beteiligt, auch wenn du das von der Bank so bringen kannst und es funktioniert, also.
Ja, es ist schon, man muss bei aller, sagen wir mal, Verjüngungskur, personelle Runderneuerung, XXL-Umbruch, den Kader, den Holstein zusammen hat, ne, der ist für Zweitliga-Verhältnisse nicht so übel. Ne? Mhm. Der Prophet zählt ja im eigenen Lande relativ wenig, immer wie das die alte Weisheit so besagt irgendwo. Ne? Aber das sind natürlich viele Leute im Kader, die schon zig Zweitligaspiele auf dem Buckel haben. Ne?
Ja.
Und die also mega erprobt sind und die so schnell nichts umwirft und die im besten Fußballalter sind. Und diese Mischung zwischen jungen Wilden, die aber abgezockt spielen, als wenn sie schon auch 100 Zweitligaspiele auf dem Buckel haben. Mein lieber Scholli, das ist schon eine schöne Melange.
Und die machen Spaß, ne? Das haben wir auch im Stadion gemerkt. Also die machen Bock. Also
wirklich.
Sowohl bei Schwarzbrot-Aktionen,
ja,
als auch, also weiß ich nicht, i-Tüpfelchen vielleicht dann, ich weiß gar nicht mehr, welche Minute es war, Schlussphase, linke Offensive, Außenbahn, Tom Rothe gegen zwei Fürther, wo man erst denkt so, okay, er dreht sich irgendwie da rein, was macht er da? Und dann so Jup-Jup-Tunnel durch zur Grundlinie und hinterher erstmal abfeiern.
Ja, mit Faust in die Luft heben und das Volk, das Fußballvolk zum Mitfeiern animieren. Ja, mein Gott, der hat zwar Champions League-Erfahrung, ne? Aber ich sag mal, in Dortmund ist er natürlich der noch ein Jahr jünger, dann der Youngster gewesen, der hat seine Einsatzchance gekriegt, weil es verletzungsbedingt nicht anders ging und weil man das auch mal proben wollte, hat sich dafür empfohlen. Super. Also das ist natürlich eine große Art der Wertschätzung. Aber hier in Kiel ist eine ganz andere Situation. Hier ist er unzweifelhaft im Moment die Nummer 1 auf der linken Bahn. Da ist ja noch Aurel Wagbe, relativ gleichaltrig, ich glaube 19 oder sowas.
Ja.
Hat auch seine Qualitäten, hat er schon angedeutet in den Testspielen und auch natürlich im Training. aber Tom Rothe ist die Nummer eins. Und das musst du ja als 18-Jähriger in neuer Umgebung, auch wenn er in Rendsburg geboren ist, so ist es sportlich natürlich schon eine neue Umgebung hier wieder für ihn, das musst du ja erstmal verkraften, ne? Und das scheint diese Rolle, das scheint ihn ja total gut zu tun. Er hatte schon in Braunschweig da in der zweiten Hälfte 2-3 sehr, sehr schöne Pässe und sehr schöne, flache, scharfe, rumgezogene Eingaben von links. Jetzt folgte da nach einem etwas stockrigen Beginn gegen Fürth. In der zweiten Halbzeit da von Minute zu Minute wurde die Leistung besser, gekrönt natürlich von seinem wunderbaren Assist zum Ausgleichstor. Du hast es schon beschrieben, wo sie Makalla dann den Ball durchlässt und Jonas Sterner in der Mitte aus ein paar Metern freistehend abstaubt, weil den keiner auf dem Zettel hatte. Also das stärkt natürlich nicht nur vom Gesamtergebnis her, sondern stärkt natürlich auch beim Spieler wie Tom Rothe individuell die Brust. Das ist genau wie kleine Bekel, aber bei Tom Rothe dann natürlich, der muss natürlich im Vorwärtsgang auch noch ein bisschen mehr, sollte er im Optimalfall etwas mehr bewegen. Das hat er jetzt gegen Greuther Fürth in der zweiten Halbzeit speziell super gemacht und dann kommt auch eben so ein Emotionsausbruch wie nach dem Tunnel, den du eben beschrieben hast. Und das ist einfach so ein Wechselspiel zwischen Publikum und so einem jungen Spieler. Das ist einfach schön anzugucken, ne? Das macht ja einfach nur Spaß.
Man liest immer wieder, vor allen Dingen in sozialen Netzwerken jetzt, schon vor dem Pflichtspielstart, aber jetzt nach den ersten beiden Spielen besonders so aus der Dortmunder Ecke, da sind nicht alle glücklich, dass der abgegeben wurde, ne? Wenn auch nur leihweise. Vertrag mit Nico Schulze aufgelöst beim BVB zum Beispiel.
Ja, er wäre aber da, wäre ja immer noch nicht erste Wahl in Dortmund. Und ich zitiere da mal den Kollegen Kleine Bekel, ich sag's ja immer wieder, also Obelix ist in Zaubertrank für Kraft gefallen oder so, der scheint in einen Zaubertrank für mentale Reife gefallen zu sein als Kleinkind. Es geht nichts über Spielpraxis. Und zwar Spielpraxis dann natürlich je nach Couleur und je nach Qualitätsmerkmalen auf so hohem Niveau wie möglich. Und die zweite Liga ist für so junge Leute, wie die jetzt genannten, ist es natürlich ein wunderbares Probierfeld und Testfeld, um sich an Herrenfußball, wenn man es mal so sagen soll, gewöhnen können. Der ist ja vielleicht in gewissen Details dann doch ein bisschen anders als hochqualifizierter Nachwuchsfußball. Und auch Drucksituationen, dass man eben Stammpersonal möglicherweise ist, auf im Fall von Tom Rothe eben, wie gesagt, sogar Platzhirsch im Moment auf der linken Außenbahn als linker Schienenspieler oder wie man es auch immer bezeichnen möchte. Und diese Erfahrung zu machen, die ist unersetzlich. Und dann ist es eben möglicherweise für Tom Rothe ein Jahr hier in Kiel Schaulaufen auf hohem Niveau und wo er sich durchsetzen kann und beweisen kann und alles Mögliche und auch die Last der Verantwortung lernt zu tragen. Und das wird ihm definitiv gut tun. Definitiv. Ja. Und wir dürfen bei der Gelegenheit natürlich auch gespannt sein, weil Spieler mit Spielpraxis werden ja auch gerne in Auswahlmannschaften genommen. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Mhm. Vielleicht, Klaus Tomforde war jetzt Ex-Holstein-Torwart und St. Pauli-Ikone, logischerweise als Tier im Tor damals, ist jetzt ja seit geraumen Jahren Torwarttrainer bei der U21 und der hat den Fürther Keeper da Urbik sich angeschaut. Auch 19, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und so wird er auch natürlich irgendwelche Eindrücke mitgenommen haben von den Kieler Nachwuchskräften und wirkt möglicherweise an sportlich verantwortungsvoller Stelle für die Feldspieler, da mal einen kleinen Hinweis gegeben haben. Zumindest lasst uns die doch mal beobachten, weil die teilweise, das haben wir ja beim letzten Turnier bei der EM gesehen, auch wenn man da aus der Bundesligamannschaft kommt, wenn du nicht regelmäßig spielst, dann hast du einen Nachteil. Das ist einfach so. Und so kann es natürlich auch sein, dass vielleicht mal der ein oder andere Kieler dann aus Versehen mal in so einem U21-Kader vielleicht mal oder im Aufgebot zumindest mal wiederfindet. Das wäre dann natürlich auch überregional entsprechende Wertschätzung, die da mit einer Nachhaltigkeit besetzt ist für die kommenden Jahre. Das ist ja ein imaginärer Wert, den Holstein sich damit erarbeiten würde. Das wäre schon ziemlich cool, echt.
Absolut.
Und dann haben wir ja noch den, also ich wollte, die Defensive ist für mich immer die Basis für alles und hat sich ja auch jetzt wieder in den beiden Spielen gezeigt, wenn du eine stabile Deckung hast, dann bist du schon mal ganz weit vorne und dann hast du auch vorne das Glück, dass du mal brauchst oder sowas. Aber das wird natürlich in der zweiten Halbzeit auch offensiv wieder besser gegen Fürth, ne? Und dann hat Holstein natürlich jetzt mit einem Sturmduo Benedikt Pichler und Schutto Maschino, zwei Leute vorne, da geht einem ja in Zusammenspiel mit Skripski und Simak Halle und allen anderen. Ich will hier überhaupt gar keinen vernachlässigen in der Bewertung, aber Schutto, das ist auch schon eine Marke, also wirklich.
Jetzt schon.
Jetzt schon, also, also das war ja der erste eruptive Emotionsausbruch auf den Rängen, als Schutto dann den Elfmeter zum 2:1 verwandelt hat, der dann auch den letzten da von den Sitzen gerissen hat, alleine auch schon dann wegen seiner wie er diesen Treffer dann per Jubel zelebriert hat. Das war jetzt nicht zurückhaltende asiatische Höflichkeit, das war einfach extrovertierte Urgewalt und schien aber auch nicht so Show zu sein, sondern das kam so tief von innen heraus, hatte man den Eindruck, seine Ninja-Jubelgeste und dann immer wieder vor dem Publikum, gerade vor der Westtribüne, das hatte schon was. Das hatte genauso viel wie seine Sprungkraft und sein Timing beim Kopfball, das ist auch eine Sensation für zweite Liga. Und er wird offensichtlich auch immer selbstbewusster im Laufe eines Spiels, so jedenfalls gegen Fürth. Hatte dann in der ersten Halbzeit hat er schon einmal gut zurückgelegt nach einer Ecke auf Marco Comenda. Das wäre schon fast ein Tor gewesen nach dessen Schuss. Aber in der zweiten Halbzeit hat er auch noch mehr Mut gefasst und hat dann auf eigene Faust was unternommen. Ich glaube, wir werden da noch, wenn da keine Verletzungen dazwischen kommen und so weiter, was alles da an Parametern noch eine Rolle spielen kann, könnte es sein, dass wir eine ganze, ganze Menge Spaß haben.
Das glaube ich auch.
Ja.
Das glaube ich auch.
Ja.
Und nur um das vielleicht als kleinen Exkurs an dieser Stelle einzuflechten vor der Westtribüne, die ja supportet hat, die lautstark supportet hat, was ja vorher dann im Zuge dieses Streits über die Neuinstallation einer zweiten, etwas höher gestellten Werbebande es war nicht ausgeschlossen, dass da noch irgendwie was in Sachen Boykott oder so passiert. Gab ja auch einen Fanmarsch, der unter diese Agenda gestellt wurde, vom Dreiecksplatz bis zum Holsteinstadion. Gab viele Spruchbänder und so weiter. Also dieser Streit ist da, aber hat sich jetzt erstmal nicht auf die Anfeuerungen der Mannschaft niedergeschlagen. Ja, ich würde das gern zusammenfassen mit Männers, reißt euch alle mal zusammen. Und damit meine ich alle. Alle. Wirklich, jetzt hat nichts mit Fans oder hier oder Verein mehr und Fans weniger oder andersrum. Und reißt euch alle mal zusammen. Ist meine Ansicht.
Ja, ich habe ja, ich habe in Zeiten, in denen es in Deutschland noch eine Mauer gab, habe ich in Berlin mal Jura studiert, ein paar Semester, ne? Das Studium, den geistigen Nährwert des Studiums will ich jetzt mal in dieser Frage mal an die Seite schieben. Also ich will da mehr so den Praxisbezug des Alltags heranziehen. Da hatte man zu der Zeit, wenn man die Augen und Ohren vor allem ein bisschen geöffnet, hatte man eine wunderbare Möglichkeit einer ganz für mich damals, weil ich kein gebürtiger Berliner bin, sondern da erst zum Studium hingezogen bin, einer für mich neuartigen Wissensbildung. Und zwar gab es um 7:30 abends die aktuelle Kamera, das war die Osttagesschau sozusagen und eine halbe Stunde später natürlich Tagesschau im Ersten, also die Westdeutsche Tagesschau. Und da wurden natürlich bestimmte Thematiken wurden da natürlich von zwei Seiten beleuchtet, aus der jeweiligen Sicht. Und wenn man sich dann das eine Zeit lang so reingezogen hat und dann versucht hat, sich ein bisschen schlau zu machen, stellte man sehr häufig fest, dass auch die Westtagesschau nicht immer so, das wurde ja als die reine Wahrheit immer verkauft, aber so war das vielleicht teilweise gar nicht, weil man muss auch gerne mal die andere Seite deren Überlegungen mit einbeziehen. Will damit sagen, wenn in einem Konflikt, der nach meiner Auffassung auch leicht überhöht ist im Moment in der Gefühlswallung, die da offensichtlich zum Tragen kommt, aber das will ich auch gar nicht weiter beurteilen, aber wenn ein Konflikt zwischen zwei Parteien herrscht, ist es für mich immer schwierig, als Außenstehender einer Partei die reine Wahrheit zuzuordnen, auch wenn sie das von sich behauptet irgendwo. Und da bin ich voll bei dir, das gilt für beide Seiten dieses Konfliktes. Ein Vorschlag wäre, es gibt ja kein, da ist ja jetzt keine arbeitsrechtliche oder tarifrechtliche Abhängigkeit zwischen Fans. Es ist ein Freizeitvergnügen sozusagen, was natürlich dann von Seiten der Fans auch Geld kostet, das ist ja klar. Und Holstein schmückt sich auf der Gegenseite wie die gesamte DFL oder sowas mit den bunten Bildern dann, die im Fernsehen da übertragen werden und die Stimmung, die im Stadion ist. Das ist ja eine wechselseitige Geschichte. So, und deshalb sollte man das, diese Thematik auch auf keinen Fall vernachlässigen, aber eben auch nicht überhöhen. Aber ein Vorschlag zur Güte wäre natürlich, wenn ich so genervt bin von dem Verhalten des Vereins, jetzt von Fanseite aus, was ja vielleicht bedingt nachvollziehbar ist, man steckt ja nicht drin, wir sitzen beide nicht bei den Gesprächen dabei, wir wissen nicht, wie oft die, wie regelmäßig die stattfinden, wir hören es nur von der Seite und von der Seite, deshalb dürfen wir uns da auch zu keiner Bewertung hinreißen lassen, das wäre nicht seriös. Aber es gibt ja offensichtlich einen Konflikt und man muss ja nicht immer darauf warten, dass die gegnerische Seite, gegnerische in An- und Abführungszeichen, zuerst immer was macht. Man könnte ja zum Beispiel, um dann auch moralisch für sich eine integte Grundstellung zu symbolisieren, könnte man ja von dem legitimierten Vorstand des organisierten Dachverbandes der Holstein-Fans, könnte man ja vielleicht mal einen Vorstoß unternehmen, wir distanzieren uns beim nächsten Heimspiel oder beim nächsten Auswärtsspiel, wann auch immer wieder Rauchtöpfe gezündet werden oder Pyro gezündet wird, wir distanzieren uns einfach davon in einem öffentlichen Statement. Ob das eine Folgewirkung hat, da ist jedenfalls ein Fakt, das ist nicht erlaubt. So, das ist das, wir müssen uns ja irgendwo an Fakten halten. Ich weiß, dass das ein bisschen sehr fantasievoll ist und auch natürlich total naiv. Aber das wäre ein Zeichen, da würde ich dann so, pass auf, wir machen uns hier blank, ne? Mit solchem Satz. Wir wissen auch gar nicht, ob das in den eigenen Reihen vielleicht so wunderbar akzeptiert wird, was wir hier machen oder sowas. Aber wir sagen das jetzt mal. Bitte, das ist unser Schritt nach vorn. Jetzt bitte von euch. Wäre ja nun mal eine Möglichkeit.
Interessant.
Glaube ich aber nicht, dass es passiert.
Das ist kleine Utopie.
Aber man darf ja noch träumen irgendwo. Ne? Also ich finde es einfach schade, wenn gerade in dieser Situation, wo wirklich da mit neuem Personal offensichtlich und auch neuer Strategie auf dem Feld, alles ein bisschen angepasster an zweite Liga und mit wie gesagt, mit Spielglück und viel Leidenschaft und Kampf, zwei tolle Siege jetzt eingefahren oder sowas. Da finde ich es einfach schade, dass am Rande des Spiels so eine Uneinigkeit, dass, wie toll wäre das ein Signal, was von Kiel ausgehen könnte, pass auf, wir haben hier einen radikalen Cut gemacht im Personalbereich. Wir haben jetzt junge Leute hier, die ganz erfolgsversprechend in die Bahn eingebogen sind, also in den Lauf der Saison eingebogen sind. Lass uns doch hier alle an einem Strang ziehen, verdammt nochmal, ne? Und mal zeigen hier, pass auf, wir brechen jetzt auf hier in Kiel, ne? Jetzt geht's hier los. Und da passt auch gar kein Blatt dazwischen, ne? Und wir machen das hier alles zusammen. Und wenn wir Probleme haben, dann regeln wir die hier zusammen, ohne großen öffentlichen Aufhebens. Und jetzt ist das einmal ein Riesenthema. Und das werden wir auch regeln. Und so sind wir hier in Kiel. Und so soll mal irgendjemand versuchen, hier Holstein von der Bühne zu putzen oder so auf dem Rasen. Das wird natürlich dem einen oder anderen Verein gelingen. Mit Glück natürlich nur. Natürlich. Nicht, weil sie besser sind. Natürlich. Nur mit Glück. Aber das wäre doch mal ein tolles Zeichen, echt. Also das würde ich mir wirklich wünschen. Und dann nehme ich noch, zitiere ich dich nochmal, ich nehme da beide Seiten ins Boot, ne? Natürlich auch, aber manchmal braucht es eben halt von einer Seite auch mal wirklich ein Signal. Und ich kann ja auch den Verein teilweise verstehen, wenn ich da jetzt in der vergangenen Saison wieder im sechsstelligen Bereich Strafen zahlen muss, ne? Ja, das Geld müsste man ja nicht, und dann auf der anderen Seite von Überkommerzialisierung gesprochen wird mit so einer Bande, das ist natürlich alles ein bisschen schwierig, sagen wir mal so, ne? Das ist Zweitliga-Fußball, ist jetzt auch nicht irgendwie, dass sie alle für ein Kaffeeservice hier spielen oder sowas, ne? Und das, aber man könnte auch beispielsweise auch so ein, selbst bei den Umbauplänen des Stadions wäre es ja nicht verwegen, irgendwo, zumindest für diese Saison, hätte man statt der Strafen zu zahlen, statt der Strafe zahlen zu müssen für Pyrovergehen, hätte man ja in Toilettenhäuschen investieren können beispielsweise, ne? Die sind ja immer noch ein bisschen rar gesät da, und von Gendergerechten wollen wir gar nicht sprechen irgendwo, ne? Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, das Geld, was man gespart hat, irgendwie sinnvoller einzusetzen. Ne?
Also das Allerwichtigste, glaube ich, ist, dass man sich zusammensetzt sich mal gegenseitig mögliche Lösungswege irgendwie aufzeigt und das dann versucht,
ehrlich
unter
auch,
einen Hut zu bringen. Ne? Ja. Genau, das wäre schön. Denn ansonsten, wenn sich das weiter verhärtet, dann vielleicht wirkt sich's dann irgendwann halt doch auf die Mannschaft auch aus. Und das will man, glaube ich, von beiden Seiten nicht. Nee, weder von Verein noch von Fanseite.
Also sicher ist gespielt wird weiter.
Das ist richtig. Mhm. Das ist absolut richtig. Egal, was passiert, sozusagen. Mhm. Obwohl, das ist vielleicht, ich habe mich die ganze Zeit, muss ich ehrlich sagen, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie komme ich jetzt von DDR-Fernsehen und so auf den FC Gütersloh. aber jetzt, wo du was sagst, mit es wird ja immer weitergespielt, das ist vielleicht der Aufhänger da beim FC Gütersloh, wenn man sich die Historie anguckt, wurde ja irgendwann einfach nicht mehr weitergespielt.
Ja, das stimmt.
Insofern ist das vielleicht gar nicht so schlecht.
Ob das jetzt an irgendwelchen Konflikten zwischen Vereinsführung und Fans.
Nein, es lag an am schnöden Mammon, sozusagen.
Da haben wir es wieder.
Ne? Ja. Insofern, schwenken wir da mal kurz hin, kleiner Ausblick, weil ja jetzt auch wie schön der Zweitligasaisonstart gelungen ist. Jetzt kommt eine kleine Unterbrechung in Form des DFB-Pokalspiels am Sonnabend 15:30 beim FC Gütersloh im altehrwürdigen Heidewaldstadion. Auch so. Sieht ein bisschen aus wie Holsteinstadion früher, finde ich. Ich war noch nie in Gütersloh, ich habe es mir jetzt angeguckt, wie es da aussieht. Erinnert mich so ein bisschen an die Zeiten, so Mitte der 2000er im Holsteinstadion mit dem offenen Rund.
Also Gerüchte
ohne
halber
Dach.
Wird ja gemunkelt, dass die Pappeln von Kiel nach Gütersloh gepflanzt worden sind.
Ja, das ist okay, vielleicht liegt es daran. Ja. Genau, 12,5 ist die Kapazität, so war damals, glaube ich, im Holsteinstadion waren 10.300, ne? Aber es dürfen im Moment ohnehin nur 8.200 rein wegen Brandschutzverordnung. Es sind alles so kleine, man fühlt sich ein bisschen erinnert so an Holstein-Zeiten. Früher fand ich irgendwie ganz charmant. Und um das nochmal aufzuklären, FC Gütersloh ja früher schon mal Zweitligist gewesen, dann pleite gegangen 2000 als FC Gütersloh 2000 neu gegründet. Durch so einen Twist mit dem Verband dann irgendwie die Schulden übernommen und dann direkt in der Oberliga wieder angefangen. Da waren damals auch nicht alle mit glücklich da in Westfalen. Wie auch immer, eine sehr bewegte Geschichte da. Also Traditionsverein auf jeden Fall auch. Spielte in der Saison 97, 98 in der zweiten Liga übrigens lange um den Bundesliga-Aufstieg mit. Haben sie dann am Ende nicht geschafft, Fünfter geworden. Was wollte ich jetzt sagen?
Das ist natürlich in Ostwestfalen eine große Konkurrenz auch, ne?
Da wollte ich drauf hinaus. Fußballdichte an ambitionierten Fußballclubs natürlich riesig da, ne? Also Regionalliga West ist ja sowieso eine sehr starke Liga, haben wir auch im Zusammenhang zum Beispiel mit Nikolai Remberg gesagt von Preußen Münster, vom letztjährigen Meister, dass das wirklich stählt, auch diese Liga. Ganz genau. Und muss man sagen, die haben sich ja ordentlich warm geschossen für Holstein, ne? Gestern Abend. Knappes 32:0 in der ersten Runde des Westfalenpokals.
Das ist auch ein seltsames Ergebnis.
Gegen Karl-Marien Born, die man ja auch kennt aus dem DFB-Pokal tatsächlich. Ja. Die haben sich vor dieser Saison aber freiwillig aus der Regionalliga in die Kreisklasse C zurückgezogen.
Ja,
deswegen ein 32:0.
Ist schon ein krasses Ergebnis.
Was das jetzt für Sonnabend aussagt, weiß ich nicht. 9 Tore von Grigoris Dektjarevs.
Siehste?
Genannt Grischer. Lettischer U-Nationalspieler.
Ja, guck mal.
Kommt aus der A-Jugend von Mainz 05, ist mit denen deutscher Meister geworden letzte Saison.
Ich nehme an, Holstein wird sich professionell auf den Pokalgegner vorbereitet haben.
Ja, absolut.
Fernsehaufzeichnung vom 32:0 gegen Karl-Marien-Borg.
Ja. Genau so sieht's aus. Mehr
Videomaterial.
Ja. Ja, wahrscheinlich eher dann die das Regionalliga-Spiel gegen, was hatten sie jetzt, habe ich vorhin mir noch angeguckt, habe ich jetzt gerade vergessen. Aber das wird mehr hergeben, denke ich mal.
Das glaube ich auch.
Ja, was man so liest und hört, so das Pokalfieber ist da noch nicht so ausgebrochen mit Holstein. Da ist Holstein dann in dem Bereich, glaube ich, auch einfach kein nicht der Name so, anders sieht das wahrscheinlich aus bei Rot-Weiß Essen gegen HSV.
Ja,
Das zieht dann schon ein bisschen mehr da in Nordrhein-Westfalen, aber nichtsdestotrotz, also es gibt jetzt freien Verkauf von Tickets für 8.400, wo Mitglieder und so alles schon abgefrühstückt wird, und jetzt gibt's noch Karten, das zeigt, glaube ich, ein bisschen, dass da noch Luft nach oben ist. Nichtsdestotrotz, interessante Aufgabe, eine, die man nicht unterschätzen darf.
Das wollte ich mal sagen, ne? Also das ist doch immer so, dass das oder sehr häufig so, dass Mannschaften, die eigentlich totale Außenseiter sind, dass da auf einmal wundersame Dinge passieren. Also ich will jetzt nicht dieses uralt Ding, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber gerade in der ersten Runde ist es ja schon mal seltsam irgendwie. Ich erinnere mich da an es war, glaube ich, 2011, ja, 2011, erste Runde, kam Energie Cottbus hier nach Kiel, hatte, glaube ich, 3 Zweitligasiege am Stück eingetütet, war Tabellenführer mit Pile Wollitz als Trainer damals, und Holstein spielte Regionalliga, allerdings jetzt nicht Aufsteiger, sondern waren da schon etwas mehr gesettelt irgendwo nach dem Drittliga-Abstieg, und Holstein gewann 3-0. Übrigens, wenn ich mich ganz richtig erinnere, mit einem der ganz, ganz wenigen Tore von Fußballgott Patrick Herrmann.
Und war ja auch nur der Auftakt, ging ja weiter noch
genau.
der Saison. Ne? Mainz kam auch ins Holstein-Stadion und wurde nach Hause geschickt.
Ja, Mainz, die waren nachher jedenfalls, war Viertelfinale gegen Borussia Dortmund. Genau,
auf durchfrorenem Acker.
Ja, das haben wir aber an anderer Stelle auch schon mal dezidiert auseinandergesetzt.
Aber herrlich, Pokalgeschichten sind einfach herrlich.
Ne? Deshalb, es wäre fatal, jetzt dahin zu fahren, zu sagen, die bürsten wir mal mit der linken Pfote weg hier. Irgendwie so wird das nicht werden. Aber Holstein, man muss da jetzt keine Zauberdinge erwarten. Einfach gewinnen, Mund abputzen, nach Hause fahren. So, nächster Haken hinter die möglichen Erfolge, die man zu Beginn dieser Saison setzen kann, gemacht und fertig ist das.
Und mit der zweiten Liga plant man ja immer auch in so einem Etat als Zweitligist, zweite Runde Pokal erreichen. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann Zubrot, aber die zweite Runde soll es dann gerne sein.
Mhm.
Letztes Jahr war es ja auch das nicht, in Mannheim im Elfmeterschießen ausgeschieden.
Aber gut,
nur auch noch mal eine andere Voraussetzung, absolut.
Mhm.
Trotzdem auch das Jahr davor gegen Weiche Flensburg lange schwer getan, in der Verlängerung, also das ist dann wirklich nichts im Vorbeigehen.
Nee.
Und auch so in Gütersloh gibt es einen mit viel Pokalerfahrung, Julian Schauerte, der auch in der zweiten Liga Sandhausen-Düsseldorf gespielt hat. Der kann den Jungs da mal erzählen, hat 17 DFB-Pokalspiele immerhin gemacht in seiner Karriere für Düsseldorf und Sandhausen.
Der weiß, wie es geht.
Der weiß, wie es geht.
Ja.
Genau. Ist übrigens gewechselt in der jetzt zu dieser Saison, das gucke ich jetzt parallel nochmal nach, bevor ich jetzt hier wieder irgendeinen Mist erzähle, weil es so gefährliches Halbwissen ist, was man sich im Laufe einer Recherche dann so aneignet. Es ist nämlich richtig, er ist gewechselt vor der Saison vom 1. FC Kahn-Marienborn.
Er wusste, was er tut.
Um da nochmal den Bogen zu schlagen, vorher unter anderem auch bei Preußen Münster gespielt. Aber
cool,
genau, er hat quasi 32 Tore mitgebracht.
Ja.
Kahn-Marienborn. Wir freuen uns.
Ich weiß jetzt nicht, ob er ein Tor geschossen hat, aber wahrscheinlich wird er nicht gejubelt haben.
Ja, das ist sehr gut möglich. Ja, ich habe tatsächlich dieses Spiel nicht gesehen.
Nee, ich auch nicht.
Dazu sagen, leider nicht. Nee. Ja, wobei, ja, ich weiß gar nicht, ob der Westfalen, bei den Westfalen ist ja alles zuzutrauen. Also das ist durchaus auch möglich, dass sie die erste Runde er hat nicht getroffen.
Ach.
Nein.
Naja, das gehört sich auch so.
Ja. Gut gemacht.
Ja.
In dem Sinne. Genau. Also wir freuen uns auf ein schönes Pokalwochenende, was ja auch abseits von Holstein immer wunderbare Geschichten schreibt. Wie gesagt, Essen HSV haben wir angesprochen, auch ein tolles Duell.
Ja.
Da gibt's ganz viele. Holstein Sonnabend 15:30. Wir sind natürlich für euch im Heidewaldstadion in Gütersloh. Berichten mit Live-Ticker und allem, was dazugehört, Kommentar und so weiter. Alles andere gucken wir uns auch an. Verteilt sich ja auch ein bisschen, ne? Das Bayern-Leipzig-Supercup. Deswegen sind ja die beiden Spiele dann auch erstmal später. Also man hat dann noch nicht alle Zweitrundenteilnehmer zusammen nach diesem Wochenende. Aber das kommt ja dann noch.
Aber by the way, da möchte ich noch mal kurz einfließen lassen, weil du Bayern München erwähnst, ne? ich sehne das Ende der Transferperiode herbei. Also jetzt unabhängig von dem, was bei den verschiedenen Clubs alles noch so gehen mag oder auch nicht. Ich kann das nicht mehr hören, lesen und sonstiges, ob Harry Kane jetzt zu Bayern München geht oder vielleicht doch bei Tottenham bleibt. Es ist so nervig und dann diese Nummern, ob MAP über ein Leihgeschäft nach Saudi-Arabien dann doch zu Real Madrid geht oder vielleicht doch in Paris bleibt und das Ganze dann in zarten Dimensionen von 200 bis 300 Millionen Euro. Ganz ehrlich, mir geht das so auf den Senkel. Deshalb, vielleicht sollte man da auch einfach mal überdenken, diese Transferperiode doch vielleicht irgendwie anders zu gestalten. Mir fällt aber auch nichts ein. Aber das ist wirklich so nervig.
Hausaufgabe fürs nächste Mal, Konzept, neue Transferperiode.
Genau.
Ich habe nur zwei sehr schöne Tweets gelesen. Das eine waren, glaube ich, die Kollegen vom Postillon, die ein Foto posteten mit Harry Kane mit 1860 Trikot. Er wechselt endlich nach München. Fand ich sehr gut. Und das andere war, Daniel Levy wäre kurz davor, jetzt zuzustimmen, fehlen nur noch 1000 Kamele, das BIP von Norwegen und ein paar andere Sachen, dann wäre man schon fast so weit. Also,
ja, aber es ist doch.
Kann man nur noch mit Galgenhumor ertragen.
Wirklich.
Wir konzentrieren uns auf andere Dinge.
Gütersloh.
Und auch das möchte ich euch da draußen ans Herz legen, bevor wir nächste Woche Mittwoch dann wieder für euch da sind. Das DFB-Pokalspiel der Holstein Women am kommenden Dienstag 18:30 im Holsteinstadion gegen Zweitligist Borussia Mönchengladbach.
Sehr gut.
Also auch erste DFB-Pokalrunde zu Hause. Kann man ja auch mal.
Aber auf jeden Fall.
Gucken. Werden wir natürlich auch für euch dabei sein, auch mit Live-Ticker.
Sehr gut.
Das nochmal zu sagen.
Sehr gut.
Dann Ober, vielen Dank.
Sehr gern.
Und jetzt habe ich gerade so großspurig angekündigt, wir sind ja wieder für euch da nächste Woche. Ich kündige hiermit schon mal an. Ich werde mir das aus der Ferne anhören. Ich verabschiede mich nach dem hoffentlich zweitrunden Einzug von Holstein und Holstein Women in den Urlaub.
Ja, ist unverschämt. Geht eigentlich gar nicht, aber naja, gut. Schwamm drüber.
Ja.
Seid ihr gegönnt.
Ja, sehr gut. Ausfallzeit 2 Wochen für den Kollegen Schomburg. So viel kann ich sagen. Wenn nichts dazwischen kommt in Sachen Heilungsverlauf, Erholungszeit. Wir werden das sehen. So mit genauen Ausfallzeiten haben wir es ja nicht so. Gucken wir mal.
Gehen wir auch nicht bekannt.
Das ist, besser ist das. Mhm. Also macht's gut. Schönes Pokalwochenende. Opa, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und dann hören wir uns bald wieder. Und Opa hört ihr nächste Woche schon wieder. Und in diesem Sinne, bleibt sportlich. Alles Gute.
Ciao, ciao.
Ciao.